Für mich ist es äußerst beunruhigend, wie viele unterschiedliche Meinungen über das Coronavirus in der Welt kursieren. Ich selbst habe mich gefragt, welcher Meinung kann ich trauen? Was ist richtig? Was ist falsch? Und als Ältester einer Gemeinde habe ich mir auch zugleich Sorgen gemacht, was denken die Geschwister aus der Gemeinde? Wie geht es ihnen? Welche Meinung trauen sie oder welche Meinung glauben sie? Wovon lassen sie sich beeinflussen? Und von den Medien hören wir unglaublich viel, was das Virus angeht. In unserer Politik sehen wir Ratlosigkeit teilweise. Wir merken auch, dass allerlei Verschwörungstheorien auf den Markt kommen. Die einen sagen, es ist alles ein Fake und man soll diesen Dingen nicht glauben. Das Coronavirus ist ein Fake. Die anderen halten verbissen an den Vorschriften fest und sagen, nein, wir müssen uns an die Vorschriften halten, wir müssen Abstand halten, wir dürfen nicht mehr aus dem Haus gehen. Einige Christen sagen, wir müssen dafür beten, dass das Virus aufhört und dass die Wirtschaft wieder aufblüht. Und andere sagen, nein, das Virus wurde doch von Gott geschickt. Wieso sollen wir beten, dass es aufhört, wenn es von Gott kommt? Und so stehen wir vor der großen Herausforderung, wie wir mit all diesen äußeren Einflüssen umgehen. Woran können wir glauben? Was ist wahr? Nun, mein Ziel ist es heute mit Sicherheit nicht, speziell oder konkret über das Coronavirus zu reden. Wir hören viel in den Medien darüber. Aber ich denke, dass es wichtig ist für uns, zu wissen, was die Bibel über Katastrophen sagt, zu wissen, was die Bibel über solche Zeiten sagt, in denen wir uns jetzt in diesem Augenblick befinden. Es ist nicht wichtig für uns, was die Welt sagt, was die Politik sagt oder vielleicht sogar, was Christen für Meinungen haben. Für uns als bibeltreue Christen ist es wichtig, was sagt die Bibel, wie sollen wir umgehen in Zeiten solcher Not? Was lehrt die Bibel über den Umgang mit Katastrophen? Was lehrt die Bibel, weshalb lässt Gott solche Katastrophen zu? Und was lehrt die Bibel, wie wir in solchen Situationen umgehen sollen? Und als Hirten dieser Gemeinde sehen wir es als unsere Aufgabe und als unsere Pflicht, euch als Gemeinde zu unterweisen, biblisch zu denken. Paulus sagt in Römer 12, dass wir uns erneuern sollen, anhand der Bibel, unsere Gedanken erneuern sollen. Wir sollen immer wieder neu in das Wort Gottes schauen und fragen, Gott, was sagst du über die Welt? Nicht, was sagt die Welt, wie wir uns verhalten sollen, sondern was sagst du, wie wir uns in dieser Situation verhalten sollen? Und mein Ziel ist es heute Abend, diese Fragen anhand der Bibel so gut es mir möglich ist zu beantworten, damit wir biblisch und Gott wohlgefällig in dieser Zeit der Unsicherheit wieder Sicherheit bekommen und auf festem Boden stehen. Und um zu verstehen, wie wir richtig mit dieser Situation umgehen, ist es wichtig, drei Punkte zu untersuchen. Wir müssen erstens die Zeichen der Zeit erkennen. Was sagt die Bibel über diese Dinge, die aktuell in der Welt passieren? Zweitens müssen wir wissen, was Gott mit solchen Katastrophen beabsichtigt. Was ist Gottes Ziel, wenn er solche Katastrophen zulässt oder auch selber wirkt? Und drittens können wir dann auch verstehen, wie wir mit all dem umgehen. Diese drei Punkte wollen wir heute Abend näher untersuchen. Punkt 1, die Zeichen der Zeit erkennen. Die Bibel lässt uns Menschen nicht in Unwissenheit über die Dinge, die auf dieser Erde passieren. Die Bibel ist das einzige Buch, das uns erklärt, wie die Welt entstanden ist, woher wir Menschen kommen, wieso wir Menschen auf dieser Erde leben. Und die Bibel ist auch das einzige Buch, das uns von der Ende dieser Welt berichtet und von der Ewigkeit. Gott lässt uns nicht in Unwissenheit und wir können die Ereignisse unserer Zeit im Lichte der Bibel tatsächlich untersuchen. Gott gibt uns Antworten. Und somit können wir auch die Zeichen dieser Zeit erkennen und erfahren, in was für einem Zeitabschnitt wir uns als Gemeinde befinden. Und diesbezüglich wollen wir einen Abschnitt aus dem Matthäusevangelium betrachten, wo Jesus über die letzten Dinge redet, die auf dieser Erde passieren. Wenn ihr eine Bibel vor euch habt, dann schlagt mit mir bitte das Matthäusevangelium auf, Kapitel 24. Wir werden einen kurzen, groben Überblick über die ersten 14 Verse machen. Und zunächst wollen wir die Verse 1 bis 3 lesen aus dem Matthäusevangelium. Dort heißt es, und Jesus trat hinaus und ging von dem Ölberg weg, und seine Jünger traten herzu, um ihm die Gebäude des Tempels zu zeigen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, seht ihr nicht dies alles? Wahrlich, ich sage euch, hier wird nicht ein Stein auf dem anderen gelassen werden, der nicht abgebrochen werden wird. Als er aber auf dem Ölberg saß, traten die Jünger für sich alleine zu ihm und sagten, sage uns, wann wird das sein? Und was ist das Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung des Zeitalters? Wisst ihr, der Tempel zur damaligen Zeit in Jerusalem war ein heiliger Ort. Hier brachten die Juden ihre Opfer dar, um Sühnung für sich selbst und für das Volk zu erbeten. Dieser Tempel war aber nicht nur ein heiliger Ort, sondern auch ein überaus prächtiges und herrliches Bauwerk. Im Talmud berichten Zeitgenossen, wo der Tempel noch stand, folgende Worte. Sie sagen, wer den Tempel des Herodes, also diesen Tempel in Jerusalem, nicht gesehen hat, der hat seiner Lebtage kein schönes Bauwerk gesehen. Dieser Tempel bestand aus Marmorsteinen, aus Gold und sämtlichen anderen Materialien, die äußerst kostbar und edel waren. Und die Jünger Jesu staunten wieder mal über dieses Bauwerk und sagten, Jesus, schau doch mal, schau mal, wie prächtig dieser Tempel ist. Schau mal, wie prächtig dieses Bauwerk ist. Doch Jesus kündigte ihnen hier an, dass dieses schöne Bauwerk vollkommen zerstört werden wird. Und auf diese Aussage hin von Jesus fragen die Jünger ihn zwei wichtige Fragen. Die erste Frage, die die Jünger Jesu stellen, lautet, wann wird das sein? In Vers 3. Sage uns, wann wird das sein? Wann wird dieser Tempel zerstört werden? Wann passiert das? Das ist die erste Frage. Und Jesus gibt die Antwort in den Versen 4 bis 9. Dort sagt, und Jesus antwortete ihnen und sprach zu ihnen, gebt acht, dass euch niemand verführe, denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Gebt acht, erschreckt nicht, denn dies muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn Nation wird sich gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich und Hungersnöte und Seuchen und Erdbeben werden an verschiedenen Orten sein. Dies alles aber ist der Anfang der Wehen. Dann werden sie euch der Drangsal überliefern und euch töten und ihr werdet von allen Nationen gehasst werden um meines Namens willen. Hier gibt Jesus die erste Antwort auf die Frage, wann wird der Tempel zerstört werden? Diese schrecklichen Ereignisse, die Verführung von falschen Lehren, Kriege, Naturkatastrophen, Seuchen, sollen sich zu den Lebzeiten der Jünger erfüllen, bevor der Tempel zerstört wird. Jesus sagt zu ihnen, dass das zu ihren Lebzeiten passieren wird. Und tatsächlich sind eine Reihe solcher schrecklichen Ereignisse geschehen, bevor der Tempel in Jerusalem 70 nach Christus zerstört wurde. Ich möchte aus einem Kommentar zum Matthäusevangelium von Fritz Rienecker zitieren, was alles in der Zeit vor der Zerstörung des Tempels geschehen ist. Man denke an die Blutbäder von Caesarea zwischen Syrien und Juden, zwischen Syrern und Juden, wobei 20.000 Juden fielen. Man denke weiter an das schnelle Aufeinanderfolgen der fünf Kaiser in Rom innerhalb weniger Jahre und an die damit verbundenen Unruhen in engeren und weiteren Kreisen, an die Hungersnot unter Claudius im Jahre 46, an die Erdbeben zur Zeit Neros, wobei ganze Städte untergingen. Im Jahre 63 wurde Pompeji durch den Ausbruch des Vesuvs zerstört. Im Jahre 64 brannte die Hälfte der Millionenstadt Rom nieder und. Diese Dinge, die Jesus den Jüngern hier prophezeit hat, dass diese Dinge passieren müssen, bevor der Tempel zerstört wird, sind tatsächlich in Erfüllung gegangen. Geschwister, interessanterweise beschreibt Jesus in Vers 8, dass diese Ereignisse der Anfang der Wehen sind. Das heißt, solche Ereignisse, wie diese, die Jesus hier beschrieben hat, werden sich immer wieder in regelmäßigen Abständen wiederholen. Und es werden immer stärkere und größere und regelmäßigere Wehen kommen. Das heißt, das, was hier passiert ist vor der Zerstörung des Tempels, wird sich immer wieder wiederholen und wird immer stärker werden. Wisst ihr, manchmal ziehen sich die Wehen einer Frau über Tage hinweg. Sie fangen leicht an in unregelmäßigen Abständen. Sie werden immer regelmäßiger, immer stärker und immer stärker, bis die Frau das Kind dann zur Welt bringt. So wird es auch mit den Ereignissen sein, die Jesus hier beschrieben hat, sagt er. Und ein kurzer Blick in die Vergangenheit bestätigt uns diese Aussage von Jesus Christus. Seuchen, wenn wir nur an die Seuchen denken, die in den letzten 500 Jahren aufgekommen ist, die Pest im 16. Jahrhundert, Cholera, AIDS in den letzten 50 Jahren, wenn wir an Hungersnöte denken, Afrika und dritte Weltländer befinden sich seit Jahrzehnten in großen Hungersnöten, wenn wir an die Erdbeben denken, die in den letzten Jahren auf dieser Erde waren, die ganze Städte zerstört haben und Hunderttausende von Menschen das Leben gekostet hat. Wenn wir an die Kriege denken, im letzten Jahrhundert hatten wir 2 Weltkriege. Und aktuell befindet sich, man kann sagen, fast die ganze Welt im Krieg. Wenn es auch nur einzelne Kriege sind, dennoch befindet sich die gesamte Welt im Krieg. Wir sehen, dass die Wehen in immer regelmäßigeren Abständen gekommen sind und auch immer heftiger und immer stärker waren. Und Geschwister, aktuell befindet sich die Welt in einer sehr, sehr großen Wehe. Ein Virus, welches die gesamte Welt befallen hat und lahmgelegt hat. Ein Virus, welches die Menschen in Angst und Schrecken und Ratlosigkeit versetzt hat. Das ist eine Wehe, in der wir uns in diesem Augenblick befinden. Wir müssen uns dieser Tatsache bewusst werden. Nun kommen die Jünger Jesu noch mit einer zweiten Frage zu ihm, die auch wichtig ist. Sie fragen zu ihm, was ist das Zeichen deiner Ankunft und das Ende der Welt? Wann wirst du wiederkommen und wann wird diese Erde vergehen? Und Jesus antwortet in Vers 14 auf diese Frage. Und dieses Evangelium des Reiches wird auf dem ganzen Erdkreis gepredigt werden, allen Nationen zum Zeugnis und dann wird das Ende kommen. Das ist die Antwort auf die Frage. Dann wird das Ende kommen. Und Geschwister, dieses Evangelium von Jesus Christus wird in der ganzen Welt gepredigt. Auf der ganzen Welt wird dieses Evangelium gepredigt. Es gibt vereinzelte Völker und Stämme, die noch unerreicht sind, die noch nicht das Evangelium von Jesus Christus gehört haben. Aber auch diese werden es noch hören. Aber im Großen und Ganzen können wir sagen, dass die ganze Welt, alle Nationen, das Evangelium von Jesus Christus hören. In dem Ausmaß, wie das Evangelium jetzt in der Welt verkündigt wird, wurde es seither noch nicht verkündigt. Und Jesus sagt hier, wenn das geschieht, dann wird das Ende kommen. Geschwister, ich denke, es ist nicht übertrieben, wenn ich sage, dass wir wirklich kurz vor der Wiederkunft Jesu stehen. Wenn wir die Ereignisse der letzten Jahrzehnte zusammennehmen, wenn wir die aktuelle Lage der Welt betrachten, die Katastrophen und auch die Ausbreitung des Evangeliums, können wir schließen, die Wiederkunft Jesu ist nahe. Ob er morgen kommt, ob er in 5 Jahren kommt oder in 10 Jahren kommt, das kann kein Mensch sagen. Aber wir können definitiv schließen, anhand dieser Verse, dass die Wiederkunft unseres Herrn Jesus nahe ist. Und dies sehen wir auch sehr deutlich, wenn wir einen kurzen Blick in den 1. Thessalonicher Brief werfen, ins 5. Kapitel. Die ersten 3 Verse. Am Ende von Kapitel 4 beschreibt Jesus die Wiederkunft Jesu, was passieren wird, wenn er wiederkommt. Und in Vers 5 beschreibt er dann den Zeitpunkt, wann Jesus wiederkommt. Dort heißt es, was aber die Zeiten und die Zeitpunkte betrifft, Brüder, so habt ihr nicht nötig, dass euch geschrieben wird, denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn so kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen Frieden und Sicherheit, dann kommt ein plötzliches Verderben über sie, wie die Geburtswehen über die Schwangere, und sie werden nicht entfliehen. Wir kennen den Zeitpunkt nicht, wann unser Herr Jesus wiederkommt. Aber auch hier wird ganz kurz beschrieben, was passiert, bevor er wiederkommt. Ein plötzliches Verderben wird über die Welt kommen. Und ich sage nicht, dass das Coronavirus dieses plötzliche Verderben ist, aber dieses Verderben wird weitaus größer sein wie dieser Virus. Aber wir sehen hier, wir haben hier einen kleinen Vorgeschmack von dem, was passieren wird. Ist es nicht so, dass viel in letzter Zeit über Frieden geredet wurde, wie man Frieden schließen kann unter den Völkern? Ist es nicht so, dass in letzter Zeit viel über Sicherheit geredet wurde? Und wie schnell kam dieses Verderben des Virus in diese Welt hinein? Anfang des Jahres war es nur in China und jetzt ist die ganze Welt befallen und es ist ein plötzliches Schrecken, wie die Wehen einer Frau. Wir können also festhalten, dass die Ereignisse unserer Tage kein Zufallsprodukt der Natur sind oder ein Versehen Gottes, sondern wir können mit Sicherheit festhalten, dass diese Dinge geschehen müssen, weil Jesus es gesagt hat. Sollen wir Angst haben, weil die Zukunft der Menschen ungewiss ist? Nein, denn Gott hat diese Dinge vorhergesagt, Gott hat diese Dinge geplant, Gott hat diese Dinge zugelassen und vielleicht selber gewirkt. Und all diese Dinge sind in seiner Hand und seine Gemeinde ist ebenso in seiner Hand. Müssen wir dafür beten, dass das Virus verschwindet, dass die Wirtschaft wieder aufgebaut wird? Ich denke, nein. Wenn Jesus uns hier sagt, dass diese Dinge passieren müssen, bevor er kommt, dann müssen wir viel mehr beten, dass wir bereit sind für seine Wiederkunft. Dann müssen wir viel mehr dafür beten, dass die Menschen Buße tun und umkehren. Aber dazu werden wir später noch kommen. Ich denke, anhand dieser Bibelstellen können wir uns sicher sein, Gott hat die Welt in seiner Hand. Wenn Gott uns hier verheißen hat, dass diese Dinge passieren und wir sehen, dass sie passieren, dann können wir frohen Mutes sein, wir können getrost sein und fest sein und sicher sein. Gottes Wort ist zuverlässig. Gottes Wort ist zuverlässig. Nun, nachdem wir biblisch erarbeitet haben, dass diese Dinge, die aktuell in der Welt passieren, geschehen müssen, ist es auch sehr wichtig und hilfreich zu verstehen, welches Ziel Gott mit diesen Ereignissen verfolgt. Was ist die Absicht Gottes, wenn er Erdbeben schickt? Was ist die Absicht Gottes, wenn er Hungersnöte zulässt? Was ist die Absicht Gottes, wenn er Vulkanausbrüche zulässt? Was ist die Absicht Gottes, wenn er Viren, so wie das Coronavirus, schickt? Das ist der zweite Punkt, den wir heute Abend näher betrachten werden. Und hierzu werden wir einige Bibelstellen zusammentragen, überwiegend aus dem Alten Testament. Anhand der Bibel wollen wir drei Absichten Gottes untersuchen, die er verfolgt, wenn er solche Katastrophen schickt oder auch zulässt. Sicherlich verfolgt Gott weitaus mehr Ziele als diese drei, die wir untersuchen werden. Es wird also keine vollkommene Darstellung der Absichten Gottes sein. Dennoch soll es für uns heute eine Hilfestellung sein, zu verstehen, was Gott für Absichten hat, wenn er diese Dinge zulässt oder wenn er diese Dinge selber wirkt. Die erste Absicht, die Gott durch diese Katastrophen verfolgt, ist, Gott zeigt dem Menschen seine Ohnmacht. Gott zeigt dem Menschen seine Ohnmacht. Hierzu wollen wir kurz den Bericht vom Turmbau zu Babel aus dem ersten Buch Mose betrachten. 1. Mose Kapitel 11. Hier wird uns von dem bekannten Spektakel von der bekannten Geschichte des Turmbaus zu Babel berichtet. Wir wollen zunächst die ersten vier Verse aus dem 11. Kapitel lesen. 1. Mose Kapitel 11, die ersten vier Verse. Dort heißt es, und die ganze Erde hatte eine Sprache und dieselben Worte. Und es geschah, als sie nach Osten zogen, da fanden sie eine Ebene im Land Sinea und wohnten dort. Und sie sprachen einer zum anderen, wohlan, lasst uns Ziegel streichen und hart brennen. Und der Ziegel diente ihnen als Stein und das Erdharz diente ihnen als Mörtel. Und sie sprachen, wohlan, bauen wir uns eine Stadt und einen Turm, dessen Spitze an den Himmel reicht, und machen wir uns einen Namen, dass wir nicht zerstreut werden über die ganze Erde. Ganz offensichtlich war das Vorhaben der Menschen, eine Rebellion gegen ihren Schöpfer, eine Rebellion gegen Gott. Das Unrecht der Menschen nach dem Sündenfall war so enorm groß, dass Gott die Welt durch eine große Sintflut richtete und nur Noah mit seiner Familie blieb am Leben. Nachdem das Wasser zurückgegangen ist und Noah mit seiner Familie aus dem Schiff ging, sagte Gott in Kapitel 9, Vers 1, und Gott segnete Noah und seine Söhne und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde. Der Befehl Gottes war, geht hinaus, füllt die Erde, bevölkert die Erde. Hier in Kapitel 11, vom Turmbau zu Babel, sehen wir, dass die Menschen sagen, nein, 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 wir wollen zusammenbleiben. Wenn wir uns eine Stadt bauen, wenn wir zusammenbleiben, dann bleiben wir stark, dann sind wir stark. Sie missachten den Befehl Gottes. Und indem sie einen Turm bauen wollten, der bis in den Himmel reicht, wollten sie Gott gleich sein oder zumindest ihm konkurrieren. Sie erhoben sich in ihrem Herzen gegen ihren Schöpfer. Sie wollten sich einen Namen unter der Erde machen, sodass die zukünftigen Generationen an sie denken. Ihr Herz war voller Stolz und voller Hochmut und sie dachten, dass sie sich Gott gleich machen könnten und dass nichts und niemand sie auf dieser Welt vernichten kann. Doch Gott vereitelt ihr Vorhaben und zeigt dem Menschen seine totale Ohnmacht auf. Ab Vers 5 heißt es, und der Herr fuhr herab, um die Stadt und den Turm zu sehen, die die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach, siehe, sie sind ein Volk und haben alle eine Sprache und dies haben sie angefangen zu tun und nun wird ihnen nichts mehr verwehrt werden, was sie zu tun ersinnen. Wohlan, lasst uns herabfahren und ihre Sprache dort verwirren, dass sie einer des anderen Sprache nicht verstehen. Und der Herr zerstreute sie von dort über die ganze Erde und sie hörten auf, die Stadt zu bauen. Gott sieht den Stolz des Menschen und er demütigt ihn. Gott sieht den Hochmut des Menschen und er zeigt ihm auf, dass der Mensch nichts in seiner Hand hat. Der Mensch denkt, er kann alles. Der Mensch denkt, er sei Gott. Der Mensch denkt, dass alles in seiner Hand gelingt. Doch Gott zeigt dem Menschen auf, dass er ohnmächtig ist, dass er abhängig ist von seinem Schöpfer, von seinem Gott. Gott schnipst mit dem Finger und das Licht geht aus. Gott nimmt den Menschen die Sprache und verwirrt sie und sie können nichts mehr. Sie sind ohnmächtig und Gott beweist hier an dieser Geschichte, dass der Mensch ohnmächtig ist, dass der Mensch getrennt von Gott absolut nichts in seiner Hand hat. Und in dieser Geschichte haben wir ein Porträt von dem, was immer wieder in der Welt geschieht. Der Mensch ist stolz und macht sich zu Gott. Der Mensch spielt Gott und überhebt sich. Und Gott schnipst einmal mit dem Finger und der Mensch erkennt wieder, dass er nichts in seiner Hand hält. So wie die Menschen damals, erheben sich die Menschen auch heute noch über Gott. Indem der Mensch Leben schaffen will durch künstliche Befruchtung, macht er sich selbst zu Gott. Indem der Mensch Leben erhält, denkt er, er kann Gott spielen. Indem der Mensch Leben tötet durch Abtreibung, macht der Mensch sich selbst zu Gott. Der Mensch reist ins Weltall, baut sich einen Turm bis hoch in den Himmel und überhebt sich und sagt, er braucht keinen Gott. Wo ist Gott? Ich habe Gott nirgendwo gesehen. Wir haben unendlich viel Auswahl in den Supermärkten. Wir brauchen keinen Gott. Wozu brauchen wir Gott? Wenn wir sind unser eigener Gott. Wir können die Dinge selber regeln. Wir brauchen keinen Gott. Wir können Leben schaffen, wir können Leben erhalten, wir können Leben nehmen, wir können machen, was wir wollen. Das ist die Aussage der Welt. Und Gott schnippst einmal mit dem Finger, schickt ein Virus und zerstört die gesamte Lage in der Welt. Gott offenbart durch das Coronavirus die Ohnmacht des Menschen. Die Wirtschaft geht vollkommen zugrunde. Das Gesundheitssystem ist in den meisten Ländern rapide zusammengestürzt, zusammengebrochen. Der Mensch hat keine Macht über sein Leben. Nicht mal mehr die Medizin. Die sozialen Kontakte müssen abgebrochen werden. Sämtliche Einrichtungen werden geschlossen. Die Welt scheint sich auf einmal etwas langsamer zu drehen, nicht wahr? Und das wegen einem kleinen Bakterium, welches Gott geschickt hat. Gott zeigt und ruft uns zu, dass wir ihn brauchen, dass wir ohnmächtig sind, dass wir Menschen nichts in unserer Hand haben, dass wir abhängig sind von ihm. Unsere Gesundheit ist abhängig von Gott, unser Leben ist abhängig von Gott, unsere Ernährung ist abhängig von Gott, unsere Arbeitsstellen und unsere gesamte Existenz ist abhängig von Gott. Wir sehen es heute. Alles geht zugrunde. Und durch diesen Virus zeigt Gott dies sehr, sehr deutlich. Wir brauchen ihn. Wir sind nicht Gott. Wir sind lediglich Geschöpfe. Wir sind kleine Würmer. Die zweite Absicht, die Gott durch solche Katastrophen beabsichtigt oder verfolgt, ist, Gott will die Menschen zur Umkehr führen. Gott will einerseits den Menschen aufzeigen, dass sie ohnmächtig sind, aber andererseits will Gott, ist Gott voller Gnade, ist Gott voller Barmherzigkeit und voller Liebe. Und er will durch solche Katastrophen die Menschen wieder zu sich ziehen, dass die Menschen aufwachen, dass die Menschen umkehren, dass die Menschen Buße tun und wieder dem lebendigen Gott, ihrem Schöpfer, nachfolgen und an ihn glauben. Indem Gott den Menschen ihre Ohnmacht aufzeigt, will er sie auf sich selbst aufmerksam machen. Er will den Menschen zeigen, dass sie nicht Gott sind, sondern dass er Gott ist. Er will bewirken, dass sie umkehren von ihren bösen Wegen. Er will, dass sie aufhören, Gott zu spielen und sich Gott gleich zu machen und dass sie ihm die Ehre geben, die ihm gebührt. Wenn wir die Bibel lesen, vor allem das Alte Testament, dann stellen wir fest, dass Gott solche Plagen und solche Katastrophen immer oder oft mit dem Ziel schickt, dass die Menschen umkehren. Oft, wenn die Menschen in Sünde leben, oft, wenn die Menschen sich von Gott abgewendet haben, dann schickt Gott solche Katastrophen, oft auch als Gericht, das werden wir noch sehen, aber auch mit dem Ziel, dass sie Buße tun und zurück zu Gott kommen. Und wir wollen uns einen Abschnitt betrachten, der uns dies sehr, sehr deutlich vor Augen führt. Und diesen Abschnitt finden wir in dem Propheten Amos. Amos ist hinter dem Propheten Joel. Amos Kapitel 4. Wir werden ab Vers 6 bis 11 lesen. Dort heißt es, dort spricht Gott zu seinem Volk. Und so habe auch ich euch reine Zähne gegeben in allen euren Städten und Mangel an Brot an allen euren Orten. Und doch seid ihr nicht bis zu mir umgekehrt, spricht der Herr. Ich habe euch Brot weggenommen. Ich habe euch diese Hungersnot gegeben, dass ihr zu mir umkehrt. Aber ihr seid nicht zu mir umgekehrt. Und auch habe ich euch den Regen entzogen, als noch 3 Monate bis zur Ernte waren, und ich habe auf die eine Stadt regnen lassen, während ich auf die andere Stadt nicht regnen ließ. Das eine Feldstück wurde beregnet und das Feldstück, auf das es nicht regnete, verdorrte. Und 2, 3 Städte wankten zu einer Stadt hin, um Wasser zu trinken und wurden nicht satt. Dennoch seid ihr nicht bis zu mir umgekehrt, spricht der Herr. Gott schickte eine Dürre mit dem Ziel, dass die Menschen Buße tun und umkehren zu ihm. Ich habe euch mit Kornbrand und mit Vergilben geschlagen, eine große Zahl eurer Gärten und eure Weinberge und eure Feigen und eure Olivenbäume fraß die Heuschrecke. Dennoch seid ihr nicht bis zu mir umgekehrt, spricht der Herr. Ich habe die Pest unter euch gesendet in der Weise Ägyptens. Ich habe eure Jünglinge mit dem Schwert getötet, während zugleich eure Pferde gefangen, weggeführt wurden. Und ich ließ den Gestank eurer Herrlager aufsteigen, und zwar in eure Nase. Dennoch seid ihr nicht bis zu mir umgekehrt, spricht der Herr. Ich habe eine Umkehr unter euch angerichtet, wie die Umkehr von Sodom und Gomorra durch Gott, und ihr wart wie ein Brandscheit aus dem Feuer gerettet worden ist. Dennoch seid ihr nicht bis zu mir umgekehrt, spricht der Herr. All diese Dinge, die hier aufgezählt wurden, hat Gott geschickt, damit sein Volk zu ihm umkehrt. Ihnen ging es gut. Wenn wir in die Zeit des Propheten Amos schauen, da war das Volk Juda und das Volk Israel in ihrer Blütezeit. Man kann sagen, dass sie in Saus und Braus lebten. Der Handel mit den benachbarten Ländern florierte. Sie lebten zur Zeit des Königs Usia. Laut Amos Kapitel 1, Vers 1. Und zu dieser Zeit ging es Juda und Israel relativ gut. Es mangelte ihnen an nichts, was der körperliche Bedarf anging. Sie hatten Luxus. Sie lebten eigentlich in Saus und Braus. Und dies führte das Volk dazu, dass sie Gott vergessen haben, dass sie ihre Abhängigkeit von Gott vergessen haben, und sie fingen an, die Götzen oder Götter anderer Völker anzubeten. Und Gott schickte diese Plagen, Gott schickte Hunger, Krieg, Seuchen und all diese Dinge mit dem Ziel, dass das Volk wieder zu ihrem Gott zurückkehrt. Das war das Ziel Gottes mit diesen Plagen. Sehen wir hier nicht auch eine Parallele zu unserer Zeit? Auch wir, vor allem im Westen, leben in Saus und Braus. Wir haben im Überfluss. Der internationale Handel floriert, nicht wahr? Was das Essen angeht, können wir uns aussuchen, was wir wollen. Wenn ich heute Lust habe auf dies, gehe ich in den Supermarkt, kaufe mir das. Es mangelt uns an nichts, was das Körperliche bedarf, und wir leben tatsächlich auch in äußerstem Luxus. Und dieser Überfluss führte dazu, dass wir Gott vergessen haben und dass wir anderen Göttern nachjagen. Es ist nicht so, dass der Buddhismus und Hinduismus selbst hier in Deutschland immer mehr Raum gewinnt. Andere Religionen, die Götter anderer Religionen werden mehr verehrt. Dieses reformatorische Deutschland, wo vor 500 Jahren diese große Umkehr zu dem lebendigen Gott geschah, dieses christliche Deutschland, von dem geredet wird, ist ein Götzenpalast geworden. Wir haben Gott vergessen. Wir sagen, wir brauchen keinen Gott. Gott sendet in all seiner Güte Katastrophen in die Welt, damit wir Menschen umkehren zu ihm. Es ist ein Akt seiner Güte, ein Akt seiner Barmherzigkeit. Verstehen wir, sehen wir, was hier passiert. Wie sonst soll Gott uns Menschen auf sich aufmerksam machen? Wie sonst sollen wir Menschen zur Besinnung kommen? Wenn mein Kind etwas macht, was es nicht darf, aber es noch nicht versteht, muss ich mein Kind darauf aufmerksam machen. Manchmal muss ich lauter mit dem Kind reden. Manchmal muss ich das Kind in gewisser Art und Weise darauf aufmerksam machen. Wir Menschen sind so rebellisch und so stolz und so blind, dass Gott eine Pest schicken muss, damit wir zur Besinnung kommen und verstehen, dass er der lebendige Gott ist und dass wir von ihm abhängig sind. Auch das Neue Testament spricht in ähnlicher Weise davon. Paulus sagt in Apostelgeschichte 17, in Vers 26 und 27 folgende Worte: Aus einem einzigen Menschen, also aus Adam, hat Gott alle Völker hervorgehen lassen. Er hat bestimmt, dass sich die Menschen über die ganze Erde ausbreiten und hat festgelegt, wie lange jedes Volk bestehen und in welchem Gebiet es leben soll. Mit allem, was er tat, wollte er die Menschen dazu bringen, nach ihm zu fragen. Er wollte, dass sie, wenn irgendwie möglich, in Kontakt mit ihm kommen und ihn finden. Er ist ja für keinen von uns in unerreichbarer Ferne. Alles, was Gott tut, tut er mit der Absicht, dass die Menschen ihn suchen und dass die Menschen ihn finden. Alle Kriege, die Verschiebungen der Grenzen, das Aussterben von gewissen Völkern, das Aufleben von neuen Völkern, alles hat Gott gewirkt mit dem Ziel, dass der Mensch ihn sucht, dass der Mensch ihn finden kann. Und Gott ist nicht fern von uns, sagt die Bibel. Gott hat sich den Menschen offenbart durch sein Wort. In der Heiligen Schrift finden wir alles, was Gott über sich selbst offenbart hat, über die Entstehung der Welt, über den Sinn des Lebens, über die Erlösung durch Jesus Christus. Aber vor allen Dingen hat Gott sich den Menschen durch seinen Sohn, Jesus Christus, offenbart. Jesus Christus, der Sohn Gottes, wurde Mensch. Und das heißt, dass in ihm die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig wohnte. Gott selbst nahm die menschliche Gestalt an. Er wurde wie du und ich, nur er lebte ein sündloses Leben, damit du und ich uns Gott nahen können. Gott ist nicht fern von uns allen. Jesus nahm deine und meine Sünde auf sich, als er dort am Kreuz von Golgatha hing. Gottes heiliger Zorn über die Sünde traf seinen Sohn und Jesus starb am Kreuz und er tilgte deine und meine Sünde, auf dass wir uns wieder Gott nahen können, auf dass wir Gemeinschaft mit Gott haben können. Wisst ihr, Gott sehnt sich danach, dass der Mensch zu ihm umkehrt. Gott sehnt sich, Gott will eine Beziehung mit dem Menschen haben. Das sehen wir von Anfang an, von Adam und Eva. Als Adam gesündigt hat, war es nicht Adam, der Gott suchte, sondern Gott kam zu Adam und sagte, wo bist du? Das Volk Israel, als es in der ägyptischen Gefangenschaft war, war es Gott, der das Volk befreite. Wir sehen, die Geschichte der Menschen ist die Geschichte des Erlösungsplanes Gottes. Und Gott sandte seinen geliebten Sohn, dass er den Zugang zu Gott wieder möglich macht. Und indem Gott solche Katastrophen sendet, macht er den Menschen auf sich aufmerksam. Und durch Jesus Christus können wir uns Gott wieder nahen. Wir sehen also in dieser schrecklichen Katastrophe, die auch jetzt gerade diese Erde befallen hat, ein gütiges und ein gnädiges Handeln Gottes, indem er die Menschen wieder zur Besinnung ruft, indem er die Menschen wieder zur Umkehr ruft. Gott will nicht, dass jemand verloren geht. Gott will nicht, dass der Gottlose stirbt und in die Verdammnis kommt. Gott will, dass der Mensch lebt. Gott will eine Beziehung mit dem Menschen haben. Gott will, dass der Mensch durch den Glauben an Jesus Christus mit Gott versöhnt werden kann. Nun, eine dritte Absicht und auch die letzte Absicht, die Gott durch solche Katastrophen verfolgt, ist, Gott übt Gericht an der Ungerechtigkeit der Menschen. Durch solche Katastrophen übt Gott auch Gericht an der Ungerechtigkeit der Menschen. Wie ich schon erwähnt habe in der Bibel, wenn im Alten Testament von der Pest und von dem Schwert die Rede ist, dann ist es immer ein Zeichen des Gerichtes Gottes. Aufgrund der Sünde des Menschen, aufgrund der Ungerechtigkeit der Menschen, sendet Gott oft die Pest und das Schwert. Als Beispiel können wir es sehen, als Mose Kundschafter in das verheißene Land sendet. Gott hat dem Volk Israel das Land Kanaan verheißen. Und im vierten Buch Mose lesen wir, dass sie kurz davor sind, kurz vor der Einnahme. Und Mose sendet Kundschafter in das Land. Und als diese Kundschafter wieder zurückkommen zu Mose, sagten sie zu dem Volk, es ist unmöglich, dieses Land einzunehmen. Die Krieger dort sind, es ist unmöglich. Und das ganze Volk hatte eine Panik. Sie klagten Mose an und sie klagten auch Gott an, wieso sie aus Ägypten herausgegangen sind. Jetzt müssen wir sterben. Und aufgrund dieser Klage antwortet Gott in 4. Mose 14, Vers 12, ich will es, also das Volk, ich will es mit der Pest schlagen und es vertilgen und ich will dich zu einer Nation machen, größer und stärker als sie. Ich will sie richten, ich will sie bestrafen für ihren Unglauben und für ihren Ungehorsam. Ich werde die Pest senden, dass sie alle sterben. Oder ein weiteres Beispiel, als der König David sich in seinem Herzen erhob und stolz wurde und sein Volk zählen ließ, um zu sehen, wie groß, wie mächtig und wie herrlich er und sein Reich geworden ist, bestraft Gott diese Sünde auch mit der Pest. 2. Samuel 24, Vers 15 heißt es, da sandte der Herr eine Pest unter Israel, vom Morgen an bis zur bestimmten Zeit, und es starben vom Volk von Dan bis Beersheba 70.000 Mann. 70.000 Menschen aufgrund der Sünde eines Menschen, aufgrund des Hochmuts und des Stolzes von David. Wir können weitere Begebenheiten und auch Bibelstellen finden, die uns davon berichten, dass Gott Krankheiten und Katastrophen als Gerichtsmaßnahme schickt. Aber auch andere Dinge. Weil die Ungerechtigkeiten der Menschen auf der Erde so groß war, sandte Gott eine Flut und raffte alle Menschen weg. Weil die Ägypter das Volk Israel unterdrückten, schickte Gott Plagen, um die Ägypter zu richten. Weil Sodom und Gomorra vollkommen gottlos und unmoralisch lebten, schickte Gott Feuer und richtete diese Völker. Und weil das Volk Israel immer wieder treulos gegen ihren Gott gehandelt hat, schickte Gott auch immer wieder die Pest oder das Schwert oder andere Dinge, um sein Volk zu richten aufgrund ihrer Sünde. Und Gottes größtes Gericht sehen wir am Kreuz von Golgatha, wo die Sünde jedes einzelnen Menschen auf dem Sohn Gottes lag und Gott selbst seinen Sohn schlachtete. Hier sehen wir das Ausmaß der Sünde. Gott kann mit Sünde nicht, die Sünde nicht tolerieren. Kein Mensch kann vor Gott bestehen. Gott muss die Sünde immer richten. Manchmal richtet er sie hier schon auf der Erde, wenn die Sünde zu groß wird. Aber am Ende wird jeder Mensch vor Gott stehen. Und derjenige, der nicht im Blute des Lammes Jesu reingewaschen wurde von seinen Sünden, der wird das letzte Gericht erfahren. Aber jeder, der im Glauben zu Jesus Christus kommt, der ist befreit von dem Gericht, weil Jesus Christus das Gericht auf sich genommen hat. So können wir auch an dieser Plage, welche die Welt in diesem Augenblick heimsucht, in gewisser Weise sagen, dass es ein Gericht Gottes über die Sünde der Menschen ist. Die Menschen erheben sich über Gott. Sie beten andere Götzen an. Sie sagen, es gibt keinen Gott, wir brauchen keinen Gott. Und Gott straft diese große Sünde. Um also die Frage zu beantworten, welche Absicht Gott mit solchen Katastrophen verfolgt, können wir zusammenfassend sagen, Gott sehnt sich nach einer Beziehung mit dem Menschen und macht durch solche Ereignisse auf sich aufmerksam. Gott sehnt sich danach, mit dir Gemeinschaft zu haben. Gott sehnt sich danach, mit jedem einzelnen Menschen Gemeinschaft zu haben, und er macht durch solche Ereignisse auf sich aufmerksam, dass der Mensch umkehrt. Aber zugleich natürlich auch, um die Ungerechtigkeit zu bestrafen und zu richten. Nun, ob Gott dem Menschen seine Ohnmacht zeigt oder ob der Mensch durch solche Ereignisse gerichtet wird von Gott, Gott will, dass der Mensch durch den Glauben an Jesus Christus zu ihm umkehrt. Nun stellt sich abschließend wohl eine der wichtigsten Fragen. Angesichts dieser Tatsachen, dass wir uns in der letzten Zeit befinden, dass die Wiederkunft Jesu nahe bevorsteht, und angesichts der Absichten, welche Gott mit diesen Katastrophen verfolgt, stellt sich die Frage, wie sollen wir als Christen mit dieser Situation umgehen? Wie sollen wir als Volk Gottes jetzt mit solchen in dieser Situation handeln? Was ist richtig oder was ist falsch? Was darf ich tun und was darf ich nicht tun? Wie ist es richtig zu beten? Wie ist es falsch zu beten? Ist es berechtigt, mir Sorgen zu machen, oder ist es unberechtigt? Viele Fragen stellen sich uns. Mir ist bewusst, dass ich nicht auf alle Fragen eine Antwort geben werde und geben kann. Aber ich möchte dennoch auf einige Dinge hier eingehen. Das Erste, worauf ich eingehen will, ist, wie sollen wir in dieser Situation umgehen als Christen, als Volk Gottes? Unterordne dich der Regierung. Das ist das Erste, was ich sagen will. Gott sagt uns an mehreren Stellen, dass wir den Obrigkeiten untertan sind, dass wir uns der Obrigkeit unterordnen sollen. Wenn wir also die klare Aufforderung von der Regierung bekommen haben, Kontakte zu vermeiden, Kontakte einzuschränken, zu Hause zu bleiben, soweit es möglich ist, dann sollten wir diese Dinge befolgen. Wenn wir als Christen sagen, das ist alles fake, ich glaube nicht daran, und wir widersetzen uns der Regierung und dieser Gebote, dann sündigen wir. Wir sollen Gott mehr gehorchen als Menschen, und wenn die Regierung uns Dinge aufzwingt, die sündig sind und die gegen Gottes Wort gehen, dann müssen wir vorsichtig sein. Aber wenn hier ein klares Gebot von der Regierung kommt, dass wir die Gesundheit der Bevölkerung wahren können, sollen und müssen, indem wir zu Hause bleiben, indem wir jegliche Kontakte vermeiden, dann sollten wir dem Gehorsam leisten, zur Ehre Gottes und zur Unterordnung des Staates. Was sollen die Ungläubigen denken, die sich strikt daran halten, aber uns Christen sehen, wie wir sagen, das interessiert uns nicht. Das wäre kein gutes Bild für unseren Herrn Jesus, für das Evangelium, und wir würden uns versündigen. Deshalb, sofern es möglich ist, lasst uns an die Vorschriften der Regierung halten. Das Zweite, was ich weitergeben will, ist es berechtigt, sich Sorgen zu machen? Sollen wir uns fürchten? Sage ich nein. Nein, wir haben als Christen absolut keinen Grund, uns Sorgen zu machen. Wir haben absolut keinen Grund, uns zu fürchten. In dem Abschnitt, den wir vorher aus Matthäus 24 gelesen haben, sagt Jesus in Vers 6, gebt Acht, erschreckt nicht, denn dies muss geschehen. Jesus sagt, passt auf, aber erschreckt nicht, fürchtet euch nicht, habt keine Angst, all das muss passieren. Wisst ihr, wir brauchen uns nicht zu fürchten, wieso dieses Virus jetzt auf dieser Welt ist. Wir brauchen uns nicht zu fürchten, geht die Wirtschaft kaputt? Was passiert noch alles in der Zukunft? Wir sollen uns nicht erschrecken, sagt Jesus. Diese Dinge müssen passieren. Diese Dinge müssen passieren. Und das lehrt uns auch, dass diese Dinge in Gottes Hand sind, in der Hand Jesu. Er hat diese Dinge vorausgesagt, vorausgesehen und auch gewirkt. Und er sagt, erschreckt nicht, seid nicht furchtsam. Es ist alles in meiner Hand. Dein Leben ist in meiner Hand. Deine Gesundheit ist in meiner Hand. Deine Arbeit ist in meiner Hand. Deine finanzielle Lage ist in meiner Hand. Sorg dich um nichts. Fürchte dich nicht. Das ist, was Jesus uns hier mitgibt. Deswegen die Frage, ist es berechtigt, sich Sorgen zu machen oder nicht? Nein. Sicherlich bestürmen uns manchmal gewisse Sorgen und Anfechtungen. Es ist vollkommen menschlich und vollkommen normal. Auch mich. Aber Jesus sagt, fürchtet euch nicht, gebt Acht, geh ins Gebet und kommt zu Jesus. Er sagt, sorgt euch um nichts, sondern wirft eure Sorgen auf mich, denn ich bin besorgt um euch. Und weil Gott die aktuelle Lage der Welt in seiner Hand hält, auch dein Leben, auch deine Situation, sollten wir viel über die Vorsehung Gottes nachdenken, viel über Gottes Allmacht, Gottes souveränes Handeln und Wirken in dieser Welt. In deinem Leben auch. Der englische Geistliche John Flavel aus dem 18. Jahrhundert schreibt in seinem Buch Alles in seiner Hand, so heißt das Buch, dort schreibt er Folgendes, es ist die Pflicht der Heiligen, also jedes Christen, besonders in Zeiten der Not, über die Werke des Allmächtigen in seiner Vorsehung für sie zu allen Zeiten und in jeder Phase ihres Lebens nachzusinnen. Das heißt, wenn es dir gut geht, oder wenn es dir schlecht geht, in allen Zeiten, denke darüber nach, dass Gott alles in seiner Hand hält. Ich habe dieses Buch hier, das ist von John Flavel, Alles in seiner Hand. Jetzt, wenn du zu Hause vielleicht viel Zeit hast und über die Vorsehung oder über das Wirken Gottes, über seine Allmacht nachdenken willst, kauf dir dieses Buch, Alles in seiner Hand. Es ist äußerst, äußerst seelsorgerlich, ermutigend und balsam für die Seele. Denk darüber nach. Wenn wir an das Leben von Josef denken. Wenn wir Gott aus dem Spiel lassen würden, aus der Geschichte von Josef, dann sehen wir dort einen jungen Mann, wie seine Brüder ihn verkaufen und verraten, wie er auf einmal nach Ägypten kommt und dort eigentlich keine niedrige Stellung hat, im Hofe Potiphars, und wie er dann völlig zu Unrecht ins Gefängnis geworfen wird und einige Jahre im Gefängnis weilen muss. Eigentlich passiert nur Unrecht in seinem Leben. Es scheint alles, als wäre Pech sein Begleiter. Aber da wir wissen, dass Gott alles in seiner Hand hält, können wir auch sehen, dass Josef selber später zu seinen Brüdern sagt, ihr habt böse Absichten gehabt, aber Gott hatte gute Absichten. Gott hatte alles unter Kontrolle. Wenn wir an das Leben von Paulus denken, wie er im Gefängnis sitzt und die Philipper hatten Angst und Sorge um ihn, aber er sagt, habt keine Angst, meine Gefangenschaft dient dazu, dass das Evangelium verbreitet wird. Die Philipper sahen nur die Gefangenschaft von Paulus, nur die Katastrophe, nur das Schlechte. Aber Paulus sagt, nein, nein, Gott hat alles in seiner Hand. Er hat mich ins Gefängnis gebracht, dass auch hier das Evangelium verbreitet wird. Denke darüber nach, dass Gott alles, absolut alles in seiner Hand hält. Und dies kann uns ruhig und sorglos stimmen. Friedlich, zuversichtlich und hoffnungsvoll. Das Dritte, was wir lernen sollen, wie wir in diesen Zeiten der Not umgehen sollen, ist, sei wachsam und bete. In seiner Abschiedsrede im Markus-Evangelium sagt Jesus in Kapitel 13, Vers 33 zu seinen Jüngern, gebt Acht, wacht und betet, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit ist, denn ihr wisst nicht, wann ich wiederkomme. Das heißt, wir sollen Acht geben, wir sollen wachsam sein und wir sollen beten. Wir sollen in diesen Zeiten, in der wir uns jetzt befinden, äußerst aufpassen, dass wir uns nicht von Philosophien dieser Welt beeinflussen lassen, dass wir uns nicht von irgendwelchen unwahren Nachrichten, also Fake-Nachrichten, beeinflussen lassen. Wir sollen Acht geben, dass wir keiner Verschwörungstheorie glauben, sondern einfach in die Bibel schauen. Wir sollen wachsam sein. Was sagt die Bibel? Passt auf, dass ihr euch nicht verführen lässt. Passt auf, dass ihr nicht einschlaft, dass ihr nicht träge werdet im Glauben. Nur weil die Versammlungen nicht mehr stattfinden können und wir keine Gemeinschaft mehr haben können, sei wachsam. Bleib am Herrn, halte fest am Evangelium, halte fest an deinem Herrn Jesus Christus. Sei wachsam und vor allen Dingen bete. Im Gebet stärkt Gott unseren Glauben. Und durch das Gebet bekommen wir neuen Mut, durch das Gebet werden wir getröstet. Pass auf, sei wachsam und bete in dieser Zeit. Wer weiß, wie lange das noch so gehen wird, ich hoffe nicht sehr lange. Und ich hoffe sehr, dass wenn wir uns hier wieder als Gemeinde versammeln können, wir sehen können, dass wir alle im Glauben gestärkt sind, dass wir am Evangelium festgehalten haben. Das ist mein Gebet und meine Hoffnung, jeden Tag für jeden von euch. Aber sei wachsam und bete, sei standhaft. Und das Letzte, was ich mitgeben will, vielleicht hört auch der ein oder andere zu, der nicht zu dieser Gemeinde gehört, der auch keine lebendige Beziehung mit Gott hat. Ich denke, wir haben heute gesehen, dass Gottes Wort lebendig ist. Dass das, was Jesus gesagt hat, dass das, was Gott sagt, wahr ist, dass es eintrifft. Wir können Gottes Wort glauben, es ist vollkommen zuverlässig, vollkommen wahr. Und wir haben auch gesehen, dass diese Ereignisse, so schlimm sie auch sind, so schmerzhaft und leidensvoll diese Dinge auch sind, die Gott hier zulässt und wirkt, es ist doch Gottes Aufruf an dich umzukehren, an Jesus zu glauben, deine Sünden zu bekennen und Frieden mit Gott zu erfahren durch den Glauben an Jesus Christus. Er starb für dich am Kreuz, damit du Vergebung deiner Sünden erfahren kannst, dass du wieder in eine rechte Beziehung mit Gott kommen kannst. Kehr um, glaube an das Evangelium und du wirst mit einem unaussprechlichen Trost getröstet, mit einer unaussprechlichen Freude wird dein Herz erfüllt werden, wenn du nicht nur erfährst, wie deine Sünden dir vergeben werden, sondern auch erfährst, dass alles in Gottes Hand liegt und du musst dich nicht mehr abmühen und abquälen, dein Leben selbst in den Händen zu halten und dein Leben selbst in den Griff zu bekommen, sondern zu wissen, Gott hat alles in seiner Hand. Und so hoffe ich sehr, dass dieser grobe Umriss heute Abend hilfreich für jeden von euch war, zu sehen, dass wir uns wahrhaftig in der letzten Zeit befinden, dass die Wiederkunft Jesu nahe bevorsteht, dass wir auch getröstet wurden zu sehen, weshalb lässt Gott solche Plagen zu? Dass es eigentlich im Großen und Ganzen zusammengefasst ein Akt der Gnade Gottes ist, den Menschen wieder zu sich zu ziehen. Und ich hoffe auch sehr, dass diese praktischen Anwendungen hilfreich für dich und für deinen Alltag sind. Denke darüber nach und der Heilige Geist möge Gottes Wort, die Wahrheit, die verkündigt wurde, in dein Herz pflanzen und all das, was nicht der Wahrheit entsprochen hat, möge er wieder wegnehmen. Der Herr segne euch beim Nachdenken und ich möchte diese Bibelstunde mit einem Gebet abschließen. Herr Jesus Christus, wir preisen dich und wir loben dich dafür, dass du in deinem Wort so viel uns hinterlassen und offenbart hast, dass wir nicht alleine gelassen wurden, sondern dass wir von dir selbst belehrt werden, in welcher Zeit wir leben und wie wir in dieser Zeit leben sollen. Herr Jesus Christus, wir schauen auf zu dir und wir erwarten deine Wiederkunft sehnsüchtig. Wir danken dir auch in gewisser Weise für diese schreckliche Plage, die über dieses Land oder über diese Erde gekommen ist. Wir danken nicht für das Leid und für den Tod und für den Schmerz, der damit einhergeht, aber wir danken dir, dass du dem Menschen seine Ohnmacht aufzeigst. Wir danken dir, dass du dem Menschen die Möglichkeit gibst, noch umzukehren. Wir danken dir, dass wir hier dein gnädiges Wirken sehen dürfen. Und wir bitten dich so sehr, dass du sowohl Christen als auch Ungläubige zur Umkehr führst, zur Buße führst durch diese Plage. Und wir bitten dich, dass du auch diesen Abend weiterhin segnest, dass dein Wort in unseren Herzen aufgeht zu deiner Ehre. Amen. Schönen Abend euch.